DW Menschen und Märkte.
Auf Streik gebürstet. Frankreichs Gewerkschaften kämpfen gegen Arbeitsmarktreform. Nervöse Märkte. Anlegerzahlen für 10-jährige Bundesanleihen. Negativzinsen. Nervöse Unternehmen. Was britische Firmenchefs von einem möglichen Brexit halten. Das und mehr haben wir heute in unserem Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Rolf Wenkel. Wer heute in Paris das berühmteste Wahrzeichen der Stadt besichtigen wollte, der hat Pech gehabt. Der Pariser Eiffelturm hatte heute seine Türen für Besucher geschlossen. Grund ist ein landesweiter Aktionstag gegen die seit Monaten umstrittene Reform des Arbeitsmarktes, an dem sich auch die Mitarbeiter des weltweit bekannten Wahrzeichens beteiligen. Die Regierungspläne zur Lockerung des Arbeitsrechts stoßen seit Monaten auf heftigen Widerstand mancher Gewerkschaften. Andreas Becker erklärt uns, worum es bei diesem Gesetzesvorhaben geht.
Im Kern geht es um ein Gesetzesvorhaben der Regierung zur Lockerung des Arbeitsrechts. Das soll die Arbeitslosigkeit reduzieren helfen, die bei mehr als 10% liegt, unter jungen Menschen sogar bei 24%. Doch nicht einmal unter den regierenden Sozialisten fand sich eine Mehrheit für das Gesetz. Die Regierung drückte es im Mai daher per Dekret durchs Parlament, ohne Abstimmung. Sie stützte sich dabei auf einen Verfassungsparagraphen, den François Hollande früher, als er noch nicht Präsident war, als Demokratieverweigerung bezeichnet hatte. Derzeit liegt das Gesetz beim Senat und hat auch schon verschiedene Änderungen hinter sich. Weitere werden womöglich folgen.
Was sicherlich bleiben wird, ist eigentlich das Kernstück dieses Gesetzes, nämlich dass nach Verabschiedung nicht mehr der Staat für das Arbeitsrecht und die Arbeitszeitenregelung zuständig ist, sondern zunächst einmal, und das ist eine wirkliche Reform, zunächst einmal das Unternehmen selbst, das heißt die Sozialpartner, wenn man das auf Deutsch sagen würde, innerhalb des Unternehmens. Und die Gewerkschaften kommen erst an zweiter Stelle und erst an dritter Stelle die Regierung zusammen mit den Branchenverbänden. Im Hintergrund geht es, ohne dass jemand es sagt, um das Ende der 35-Stunden-Woche.
Sagt Isabelle Bourgeois, Forscherin am CIRAC, dem Zentrum für Deutschlandstudien an der Universität von Clergy-Pontoise. Nicht alle Gewerkschaften lehnen das Gesetz ab, erläutert Dominique Andolfato, Professor für Politikwissenschaften an der Universität Bourgogne-Franche-Comté. Die reformorientierte Gewerkschaft CFDT sei nach Änderungen inzwischen dafür. Und selbst die linke Gewerkschaft CGT wolle das Gesetz nicht kippen, sondern nur weiter lockern. Nach Ansicht von Isabelle Bourgeois geht es bei den Streiks aber gar nicht wirklich um das neue Gesetz, sondern um eine Machtdemonstration.
Die Gewerkschaften, die jetzt streiken, sind kommunistische Gewerkschaften und trotzkistische. Sie sitzen im Strombereich, in der Müllabfuhr, bei den Hafenarbeitern, in den Ölraffinerien, im Transportwesen. Das ist schon eine ganze Menge. Und dann kommen hinzu Berufsgewerkschaften wie die Piloten. So, und jeder streikt jetzt für etwas anderes. Es geht also um sehr viele verschiedene Einzelkämpfe, die alle zusammengefädelt werden unter dem Oberbegriff Protest gegen die Arbeitsmarktreformen.
In Deutschland wäre das nicht möglich, weil Gewerkschaften hier erst zum Streik aufrufen dürfen, wenn lange Verhandlungen über Tarifverträge gescheitert sind. Anders in Frankreich, sagt Julie Hamann von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP, in Berlin.
Das Streikrecht ist in Frankreich fest in der Verfassung verankert und ermöglicht, ganz anders als in Deutschland, eben auch politische Streiks und Solidarisierungsstreiks. Dadurch kommt es dann eben immer wieder bei solchen Reformprojekten zu so großen Streikbewegungen, die eben branchenübergreifend sind und die dann auch im Zusammenspiel mit anderen sozialen Bewegungen das Land und das Bild, was man dann hat, sehr stark prägen.
Anders als in Deutschland, wo es im vergangenen Jahr viel Kritik an den Streiks der Lokführer und Piloten gab, lehnt die französische Bevölkerung die Streiks nicht ab, so Hamann.
Am Anfang dieser Mobilisierung in den letzten Wochen und Monaten war die Unterstützung durch die Bevölkerung auch relativ groß. Also die hat sich immer so um die 55-60% bewegt. Allerdings ist auch hier natürlich zu sehen, je länger die Streiks dauern, je stärker sie das öffentliche Leben beeinträchtigen, desto stärker sinkt dann auch die Unterstützung durch die Bevölkerung.
Bald gibt es zumindest wieder Gespräche zwischen den Konfliktparteien. An diesem Freitag trifft sich Philipp Martinez, der Chef der linken Gewerkschaft CGT, mit der französischen Arbeitsministerin El Khomri. Sicher sei aber, dass die französische Regierung nicht einknicken werde, glaubt Isabelle Bourgeois.
Warum es durchgeboxt werden muss, unbedingt: die Regierung darf nicht das Gesicht verlieren. Es geht um die Reputation Frankreichs auch in Brüssel. Das ist auch ein Zeichen Richtung Brüssel, um zu sagen, Moment, wir Frankreich verletzen zwar immer noch den Stabilitätspakt, aber Sie sehen ja selbst, wie schwierig es ist, Reformen durchzuboxen im eigenen Land. Aber wir tun's.
Eigentlich seien noch viel weitgehendere Reformen nötig, glaubt Bourgeois. Die aber werden, wenn überhaupt, wohl erst vom nächsten Präsidenten oder der nächsten Präsidentin umgesetzt. Denn dass der unpopuläre François Hollande noch die Kraft für weitere Reformprojekte hat, gilt als sehr unwahrscheinlich.
Nervöse Aktienmärkte, nervöse Rentenhändler. Die Rendite für 10-jährige Bundesanleihen ist heute Morgen in den negativen Bereich gerutscht. Damit werden mittlerweile alle Bundesanleihen bis zu einer Laufzeit von 10 Jahren mit einer negativen Rendite gehandelt. Händler erklären die starke Nachfrage nach Bundesanleihen mit der nervösen Stimmung an den Finanzmärkten vor der Abstimmung der Briten über ihren Verbleib in der Europäischen Union. Was ist los am Anleihemarkt? Was hat der negative Trend für Folgen? Konrad Busen mit Einschätzungen von der Börse.
Eines mal vorweg: Wenn Sie irgendwann in den letzten Jahren eine 10-jährige Bundesanleihe gekauft oder geschenkt bekommen haben, dann zahlt Ihnen der Finanzminister, der ja diese Bundesanleihe herausgegeben hat, auch weiterhin jedes Jahr den Zins, der auf dieser Bundesanleihe draufsteht, bis zum Ende der Laufzeit. Wenn jetzt davon die Rede ist, dass die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen ins Minus gesunken ist, ganz leicht, einen Tick unter 0%, dann ist damit die durchschnittliche Rendite gemeint, die alle 10-jährigen deutschen Bundesanleihen bringen. Also alle, die die Bundesrepublik irgendwann mal rausgegeben hat und die derzeit noch gültig sind. Die 10-jährigen Bundesanleihen haben für Anleger an den Finanzmärkten eine ganz besondere Bedeutung, erklärt Holger Sante von der dänischen Nordea Bank.
Unter all den vielen Anleihen, die der Finanzminister begibt, ist die 10-jährige so eine Art Leuchtturm. Es gibt einfach sehr viele 10-jährige Bundesanleihen im Vergleich zu 9-jährigen oder 8-jährigen oder 5-jährigen. Deswegen ist das wie so ein Leuchtturm.
Wie der Anleihenmarkt funktioniert, das ist ein bisschen kompliziert. Dass die Rendite der Anleihen sinkt, das hängt damit zusammen, dass die Anleihen kräftig gekauft werden. Und dass die Renditen sinken, das ist ja das Ziel der Europäischen Zentralbank. Sie will, dass die Zinsen sinken, kauft deswegen jeden Monat für Milliarden Euro Staatsanleihen auf. Banken sollen dadurch ermutigt werden, mehr Kredite zu vergeben. Holger Sante.
Also es macht allen nochmal deutlich, wie tief das Zinsniveau ist. Wenn die Rendite von 0,1 auf 0,05 sinkt, ist das ja eigentlich das Gleiche, als wenn sie von kurz über 0 auf kurz unter 0 sinkt. Aber weil bei uns im Denken ja der Zins positiv verankert ist, Zinsen sind fast immer positiv, wird einem jetzt nochmal deutlich, wie tief die Zinsen sind.
Für Anleihehändler wie Arthur Brunner von der Maklerfirma ICF hat sich durch die Niedrigzinsen und jetzt die Minuszinsen auf 10-jährige Bundesanleihen der Alltag ganz schön verändert.
Für uns bedeutet das hauptsächlich, wir haben keine Kunden mehr aus dem privaten Sektor. Für Privatanleger macht es keinen Sinn mehr, sich eine Bundesanleihe zu kaufen. Wir haben lediglich nur den Profihandel. Und man sieht einfach, dass die Leute gezwungen sind, negative Renditen zu akzeptieren. Das zeigt, welche Verunsicherung hier im Markt herrscht.
Die Anleger sind verunsichert wegen des Brexits. Sie meiden jedes Risiko, verkaufen Aktien und kaufen Anleihen. Auch wenn die Minusrendite bedeutet, dass sie irgendwann mal vielleicht etwas weniger Geld rauskriegen, als sie jetzt investieren. Natürlich gibt es, wie immer an der Börse, auch Gewinner.
Das ist richtig. Für Herrn Schäuble ist es im Moment eine sehr komfortable Situation. Sicherlich ein Großteil der Schulden wurde schon früher aufgenommen. Aber für die Neuschulden bedeutet dies, dass er für Schuldenmachen sogar noch Geld erhält. Also für den Bundeshaushalt ein durchaus entlastender Faktor.
Und wer einen Kredit aufnehmen will, freut sich über niedrige Zinsen.
Ja, ja, der Brexit. Aus Furcht vor einem Austritt Großbritanniens aus der EU und seinen Folgen haben Anleger am heutigen Börsentag wieder mal europäische Aktien im hohen Bogen aus ihren Depots geworfen. Einige sehen sogar eine Rezessionsgefahr für die Eurozone, sagt Jochen Stanzel, Analyst des Online-Brokers CMC Markets. Sorgen um einen möglichen Brexit machen sich nicht nur Anleger auf dem Kontinent, sondern auch die meisten britischen Unternehmer.
Doch es gibt sie, britische Unternehmer, die für einen Brexit sind. So wie James Dyson, der Erfinder des beutellosen Staubsaugers. Oder Emma Pullen, die Chefin der British Hovercraft Company, die im Südosten Englands Luftkissenboote herstellt.
Wir sind die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Warum sollten wir nicht alleine klarkommen? Ich verstehe das nicht. Wir hatten über Jahrhunderte ein Handelsimperium, das die ganze Welt umspannte. Wir fertigen hier von Hand und unsere Kunden schätzen die britische Qualität.
Pullen klagt über zu viel Bürokratie und zu viel Regulierung aus Brüssel. Sie ist jedoch eine Minderheit in der britischen Unternehmer- und Managerschar. In Umfragen der großen Wirtschaftsverbände sagen deren Mitgliedsfirmen ganz überwiegend, ein Brexit wäre schlecht fürs Geschäft. Weil gerade der EU-Binnenmarkt viele Vorteile bietet, erklärt Andy Bagnell, Kampagnenchef beim britischen Industrieverband CBI.
That single market, both in and of itself, but also what it means for investment and for trade more widely, is the biggest single benefit that our members identify.
Ungehinderter Zugang zu einem Markt mit 500 Millionen Verbrauchern, grenzenloser Handel, ausländische Direktinvestitionen. Ein riesiges Plus für britische Unternehmen, so Bagnell. Autos der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce rollen auch in Großbritannien vom Band. Die hiesigen Werke sind ein wichtiges Glied in der europäischen Lieferkette des Konzerns, sagt Ian Robertson. Er ist der einzige Brite im Vorstand des bayerischen Autobauers. BMW habe hier investiert, weil innerhalb der EU der freie Austausch gewährt sei, von Komponenten, von ganzen Autos und nicht zuletzt von Arbeitskräften.
We have invested here because we enjoy that free movement of components, of cars and of people within the European Union.
Die Vorteile der EU und die Nachteile bei einem Brexit hat er auch in einem Brief an alle BMW-Mitarbeiter in Großbritannien erklärt. Zumal fast die Hälfte der britischen Ausfuhren in andere EU-Staaten geht, von Autos über Medikamenten bis zu schottischem Whisky. Kein Wunder, dass unter anderem der Internationale Währungsfonds und die Bank of England vor den wirtschaftlichen Risiken und Nebenwirkungen eines EU-Austritts warnen. Der britische Finanzminister George Osborne, plötzlich großer EU-Freund, prophezeit, das Land werde nach einem Brexit in eine wirtschaftliche Schockstarre verfallen.
The economy shrinks, the value of the pound falls, inflation rises, unemployment rises, real wages are hit. So too are house prices.
Die Wirtschaft werde schrumpfen, der Pfundkurs fallen, Inflation und Arbeitslosigkeit würden steigen, Reallöhne und Hauspreise sinken, so Osborne. Alles Angstmacherei, entgegnen die Brexit-Befürworter. Auch die City of London fürchtet den Brexit. Die dort ansässigen Banken und Versicherungen, britische, deutsche, US-amerikanische, sorgen sich, dass Investoren und Kapital von der Insel auf den Kontinent abwandern.
Das war Stephanie Pieper aus London über die Ängste der britischen Unternehmer vor einem Brexit. Die Electronic Entertainment Expo in Los Angeles gilt als wichtigstes Event des Jahres für Gamer. Um das Thema virtuelle Realität wird diesmal wohl kaum ein Hersteller herumkommen. Außerdem gibt es Gerüchte, dass Microsoft, Sony und Nintendo neue Versionen ihrer Spielekonsolen zeigen werden. Und natürlich werden auch jede Menge neue Spiele erwartet, unter anderem Battlefield, Sea of Thieves und ein neues Legends of Zelda. Wolfgang Stuflesser berichtet.
Wenn schon, denn schon. Sony hatte gleich ein ganzes Sinfonieorchester aufgefahren, das die Präsentation der neuesten Spiele im ehrwürdigen Shrine Auditorium von Los Angeles mit dem passenden Soundtrack begleitete. Das Thema virtuelle Realität spielt auf dieser E3 eine große Rolle. Inzwischen sind die ersten leistungsfähigen VR-Brillen auf dem Markt und die Spieleprogrammierer wollen natürlich zeigen, wie sie die neue Technik ausreizen, bei der die Spieler das Gefühl haben, ganz von der virtuellen Spielewelt umgeben zu sein. Ubisoft will die Spieler zum Beispiel bei Star Trek Bridge Crew auf die Kommandobrücke des Raumschiffs Enterprise schicken. Sony hat auch einige bekannte Titel nachträglich mit einer VR-Funktion versehen, etwa Batman Arkham.
How do you feel when you put on that mask? Are you hiding from the world? Or do you want the world to hide away from you?
Sonys Brille mit dem Namen PlayStation VR soll im Oktober zumindest in den USA erhältlich sein, Kostenpunkt umgerechnet rund 400 €. Microsoft hat seine 3 Jahre alte Xbox One technisch aufgerüstet und geschrumpft. Die Xbox One S soll 40% kleiner sein, Videos in hochauflösendem 4K darstellen können und im August auf den Markt kommen, zum gleichen Preis wie die Xbox One, also um die 300 Euro. Gleichzeitig arbeitet Microsoft unter dem Arbeitstitel Project Scorpio schon an einer Nachfolgekonsole. Die soll dann auch voll VR-fähig sein und im nächsten Herbst herauskommen. Microsoft hat dabei aus alten Fehlern gelernt und verspricht, dass die Kunden bereits gekaufte Spieletitel auf allen 3 Konsolen verwenden können. Der Kunde solle die Freiheit haben, sein Gerät zu wählen, betonte Xbox-Chef Phil Spencer.
We want to deliver a world where you have more freedom and choice to play the games you want, with the people you want, on the devices you want.
Und natürlich gibt es auch wieder jede Menge neue Spieletitel zu sehen. Bei Battlefield 1 zum Beispiel kämpfen die Spieler in einem Szenario des Ersten Weltkriegs. Patrick Bach, verantwortlicher Manager bei der Spieleschmiede DICE, sieht darin einen idealen Hintergrund für ein so opulentes Kriegsspiel.
And I'm excited by what we have created. It's a truly epic warfare and it could only be experienced at the dawn of all-out war. World War I.
Es geht aber auch weniger martialisch und mit einer guten Portion Gesellschaftskritik. Bei Watch Dogs 2 ist der Spieler Mitglied einer Hackergruppe, die gegen einen übermächtigen Social-Media-Konzern namens Invite rebelliert. Ähnlichkeiten zu Google oder Facebook sind natürlich rein zufällig.
Ja, das war's in unserem Wirtschaftspodcast am Dienstag. In der Technik war Jan Eisenberg. Ich bin Rolf Wenkel und ich bedanke mich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.